Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen recht schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die Kleinen begrüße ich auch wenn der Wolfgang Back manchmal der andere Meinung ist. Wir wollen heute wieder einige wichtige Themen ansprechen. Leider geht es wieder um Sachen wie Abzocke im Internet. Leider geht es wieder um Dinge, die mit dem Bundesinnenminister zu tun haben, der meiner Meinung nach irgendwo jetzt abdriftet. Und ich kann nicht mehr nachvollziehen, was das alles mit Demokratie zu tun haben soll.
Nee, das ist wirklich ganz schlimm. Es wird also meiner Ansicht nach hier wieder so ein schöner Nährboden geschaffen, um neuen Terrorismus zu züchten. Denn das, in welche Richtung das jetzt so alles läuft und die Leute sind so unzufrieden damit, das kann nur irgendwelche Gegenreaktionen hervorrufen.
Ja, ich glaube, der Junge, der ist ja nun in unserem Alter. Der sollte sich doch wirklich mal daran erinnern, was 68 passiert ist. Ich weiß es noch ganz genau. Ich war zu der Zeit in Aachen und wir waren auf der Straße. Da ging es auch um den Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Da gab es eine APO, eine außerparlamentarische
Opposition. Ich war ja auch in Aachen, ich war auch auf der Straße.
Haben wir zwar uns da gekloppt?
Nein.
Ich habe dich, glaube ich, auch noch nicht gekannt. Man sollte doch nicht mit sowas spielen, denn eigentlich der Souverän sind wir ja. Zuerst kommen wir und dann kommt der Staat, aber das hat er nicht begriffen. Mhm. Ich weiß nicht, was jetzt geschieht, aber ich werde diese Schweinerei nicht mitmachen. Wenn das alles wahr werden sollte, dann werde ich mit Sicherheit darauf reagieren.
Auswandern?
Nein, nicht auswandern, aber ich werde sicherlich politisch tätig werden in diese Richtung. Nicht in irgendeine Partei, sondern selbst. Ja. Gut, aber da kommen wir dann später zu. Ja, und dann zu einem Thema, was mich und dich interessiert, Klappcomputer und Fummelscomputer. Du kannst das nochmal auf Deutsch sagen.
Nein, der meint ein PDA, also ein Personal Digital Assistant.
Und ein Notebook.
Mhm.
Ja. Dass es die mittlerweile fix und fertig konfiguriert mit Linux gibt und dass man vielleicht auch bei dem einen oder anderen Hersteller da einen drüber kriegt, wenn man Linux installiert hat, das wollen wir auch besprechen.
Komisch, es gab schon mal Linux-basierte PDAs. Die gab es schon vor vielen Jahren.
Mhm.
Und dann am Schluss wollen wir noch mal ein bisschen was über Ubuntu hören von dir.
7.04. Das ist also eine ganz tolle Sache. Der übernimmt jetzt sogar schon bei der Installation beziehungsweise Nicht-Installation, nur bei der Live-CD, Daten aus der Windows-Partition.
Aha.
Aber das hören wir uns dann später an.
Ich will ein bisschen was erzählen über das, was mir passiert ist. Und zwar kam ich zurück und habe da irgendwie die Post geöffnet und dann fiel mir auf, dass da ein Rechtsanwaltskanzlei Inkasso-Dezernat mir geschrieben hat und er wollte von mir um die 96 Euro haben, und zwar 60 Euro, dass ich eine Datenbank abonniert hätte, 20 Euro für ihn und 4 Euro für Porto.
Oh, haben die das zu dir nach Hause getragen?
Ja, und da drin wird geschrieben, dass ich schon 2 Mahnungen gekriegt hätte. Ich habe nie eine Mahnung gekriegt. Ich habe auch keine Vertragsbestätigung von diesem Datenbankabonnement gekriegt. Sondern ich kann mich entsinnen, dass ich irgendwann mal auf die Seite gegangen bin und da war genealogie.de, das ist diese Seite, und da konnte man seinen Namen beurteilen lassen, wo der herkommt. Da habe ich auch, lass mal beurteilen, und habe meinen Namen eingegeben, was das war's. Das soll ich also ein Abonnement abgeschlossen haben, pro Jahr für 60 Euro. Und das hatte ich nicht vorgehabt. Ich wurde auch nicht richtig gewarnt davor. Also diese 60 Euro muss man lange nachsuchen, bis man sie gefunden hat.
Steht denn das irgendwo
auf der Seite? Das steht irgendwo.
Aber du musst das nicht extra bestätigen.
Nein.
Ja
nein,
gut, dann nein, fällt nein. Sowohl der Rechtsanwalt wie auch diese Firma für mich in die Kategorie Knallköpfe.
Ja, der Rechtsanwalt sowieso, weil also ich sowieso noch keine Mahnung gekriegt habe. Das kann ich also auch beweisen durch Leute, die die Post normalerweise
empfangen. Ja, man muss dir erstmal sagen, pass auf, wenn du jetzt hier klickst, dann schließt du mit uns einen Vertrag und das kostet dich so und so viel. Und wenn das nicht der Fall ist.
Und das Ganze, ich habe dann mal unter genealogie.de und Abzocke eingegeben, kam ich mehrere Foren und alle reden von demselben Sache und alle sagen aber auch, dass sie nichts bezahlt hätten und dass sie noch keinen gerichtlichen Bescheid erwirkt hätten.
Jo, da tritt das Ding doch einfach in die Tonne. Was hier so ein Rechtsanwalt schreibt, der sich da zum Büttel von irgendwelchen Betrügern im Internet macht, das ist doch wurscht.
Ja, okay. Das ist vielleicht ein Tipp, nicht zu bezahlen. Also, okay, wir machen jetzt weiter. Wir kommen jetzt zum anderen Thema. Auch das hängt ein bisschen so in der Luft herum. Es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass wir darüber reden. Die Macht des Staates und die Ohnmacht der Vernunft.
Musik.
Ja, so manchen Gesprächsgast, den haben wir nur einmal in der Sendung. Und dann gibt es aber welche, die hatten wir schon damals beim Computerclub 1 bei der Fernsehsendung öfter zu Gast und auch selbst hier im Computerclub 2 schon das zweite Mal. Das ist Professor Andreas Fitzmann. Und wenn man den Namen hört und hört, dass er Professor für Informatik in Dresden ist und sich mit dem Datenschutz auch gut aussetzt und mit der Sicherheit vor allen Dingen, dann geht es wahrscheinlich jetzt so ein bisschen um den Herrn Schäuble und um Biometrie und Reisepass und RFID-Chip und was kann die Biometrie eigentlich alles und was müssen wir da erleben, Herr Professor?
Oh, das sind jetzt ganz breite Fragen. Ich denke, da müssen wir uns langsam rantasten. Also zunächst mal, was man sich von der Biometrie verspricht, ist, dass ein technisches Gerät den Menschen, der dem Gerät gegenübersteht, der sich da zu erkennen gibt, gut erkennt, zuverlässig erkennt. Also nicht jemand nicht erkennt, den es erkennen sollte und auch nicht jemand vermeintlich erkennt, der ein Fremder ist. Das ist das, was man sich wünscht, dass das in 5 Jahren wesentlich besser geht als heute. Das höre ich seit 20 Jahren.
Ja, ich weiß noch, als der Professor von der Malzburg damit angefangen hat, mit der Gesichtserkennung. Oh, wann war das? Das war 1997 oder sowas.
Das, ja, wahrscheinlich ja, noch ja, älter. Also es ist nicht neu mit der Biometrie. Das Neue ist, dass seit dem 11. September die Forscher und auch die Firmen, die im Bereich Biometrie arbeiten, auf einmal ein riesen Marktpotenzial sehen, weil halt nach dem 11. September alle Leute, die meinten, sie hätten eine Technik, die irgendetwas Positives leisten könnte in der Terrorismusbekämpfung, Oberwasser bekommen haben und natürlich diese Technik versuchen, in den Markt zu drängen. Das ist erstmal legitim, ne? Das ist in einer Marktwirtschaft so. Und was vielleicht nicht so legitim ist und nicht so günstig, dass jetzt die Innenpolitiker sehr vieler Länder aus meiner Sicht auf eine ganze Reihe von Argumenten hineingefallen sind. Also Argumenten, die, wenn man wirklich drüber nachdenkt und die Sache dann noch 1-2 Schritte weiterdenkt, ich hoffe, das können wir hier in der Sendung tun, da hätten Sie ja drauf kommen müssen, dass Ihnen da etwas verkauft wird, was dem Zweck eigentlich gar nicht dient. Und wenn dann gesagt wird, also Biometrie dient sozusagen dem Gemeinwohl, da werde ich dann kritisch. Ich habe nichts dagegen, dass jemand sagt, ich möchte Biometrie verkaufen, das dient diesem oder jenem Zweck. Okay, aber wenn man über Allgemeinwohl redet, da muss man gründlicher nachdenken.
Und was kommt da jetzt zuteil? Warum ist die Biometrie nichts, wenn man so ganz allgemein denkt?
Zunächst mal ist die Biometrie bei weitem nicht so sicher, wie die Proponenten sagen, dass sie sei. Und sicher heißt jetzt, dass ich sozusagen nicht die falschen Leute passieren lasse und die richtigen Leute auch nicht abweise. Und Biometrie hat also diese beiden Fehler. Fortschritt in der Biometrie bedeutet dann, dass beide Fehler hoffentlich etwas kleiner werden. Sie können auch, wenn Sie ein und dasselbe System haben, je nachdem, wie Sie Parameter wählen, natürlich das System etwas strikter einstellen. Dann weisen Sie mehr Leute fälschlicherweise zurück. Aber dafür sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jemand fälschlicherweise reinlassen. Oder Sie können es etwas lascher einstellen. Dann weisen Sie praktisch niemand mehr fälschlicherweise zurück. Aber dann schlüpfen Ihnen sozusagen auch ein paar Bösewichte oder nicht autorisierte Leute durchs Netz.
Aber ich glaube, das ist doch eine ganz normale Sache. Jeder Türsteher an der Disco, der hat ja auch eine Gesichtserkennung. Der kennt ja auch die Kerle, die immer die Prügeleien anfangen und der weist die auch zurück. Und wenn die einen anderen Haarschnitt haben und den Bart abhaben, kann es ja auch sein, das kriegt er nicht so richtig hin. Wer kommt denn auf die Idee, dass Technik besser sein kann als der Mensch?
Zunächst mal, manche Länder sagen, wir wollen die Biometrie in den Ausweis, weil wir auf die Art Grenzbeamte einsparen können. Also da träumen manche Leute von weitgehend vollautomatisierten Grenzen. Dieser Traum wurde jetzt entweder in Deutschland nie geträumt oder relativ schnell beerdigt, als dann verschiedene Feldversuche gezeigt haben, was die Fehlerraten sind. Also dieser Traum wird eigentlich in Deutschland nicht mehr diskutiert. Und was ich auch nicht in Abrede stellen möchte, ist, wenn Sie jetzt einen Grenzbeamten haben, der weiterhin mit gleicher Aufmerksamkeit sich die Leute anschaut wie bisher und Biometrie kommt noch dazu und man kann sinnvoll damit umgehen, dann wird das mit der Erkennung sicherlich nicht schlechter. Mhm. Wenn Sie natürlich jetzt einen Grenzbeamten haben, der sich anfängt, auf die technische Biometrie, auf das Messen der Rechner zu verlassen und dann so vor sich hindöst und eigentlich nur noch nickt, wenn da die grüne Leuchtdiode aufblinkt, dann möglicherweise wird es sehr viel unsicherer. Und was man natürlich sich auch überlegen muss, ist, was passiert bei Leuten, wo dann die rote Leuchtdiode aufblinkt und das ist aber die richtige Person. Was passiert jetzt mit der? Welchem Verdacht ist die ausgesetzt? Welcher objektiven Beschuldigung ist die jetzt ausgesetzt? Weil natürlich, wenn es normalerweise halbwegs klappt und jetzt ist auf einmal jemand da, da klappt es nicht, dann ist der in einer ganz anderen Form verdächtig, als wie wenn jetzt nur ein Grenzbeamter sagt, naja, also bei dem Passbild und bei Ihrem Haarschnitt, also da muss ich jetzt zweimal hinschauen, weil sich Ihre Haartracht halt sehr verändert hat. Also
ja, aber das sind doch die Maschinen besser als der Mensch. Also das habe ich wenigstens gelernt, dass so eine Frau mit kurzem Haar, die dann das Haar lang wachsen lässt, die entkommt nicht der Biometrie, wenn die Gesichtserkennung gemacht wird.
Also wenn Sie es jetzt schaffen, dass diese Frau wirklich unter ähnlichen Beleuchtungen im gleichen Winkel und halbwegs dem gleichen Gesichtsausdruck in die Kamera guckt, dann haben Sie sicherlich recht. Wenn sich die Beleuchtung sehr ändert, wenn sich der Gesichtsausdruck sehr ändert, dann ist das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, zumindest strittig. Aber sagen wir so, das war jetzt, Sie fragten mich ja Einschätzung Biometrie, das war jetzt sozusagen nur die erste Runde. Wie sicher ist Biometrie? Und meine Aussage ist an der Stelle, sie ist bei weitem nicht perfekt sicher, obwohl die Proponenten von Biometrie zumindest am Anfang so getan haben, als sei sie nahezu perfekt sicher. Und jetzt wird zurückgerudert und man vergleicht die Biometrie mit einem Grenzbeamten. Ich denke, das ist auch der realistische Vergleich, das ist das vernünftige Szenario. Aber das ist bitteschön schon mal was ganz anderes als das, was am Anfang diskutiert wurde. Mhm.
Reden wir denn jetzt über eine biometrische Überwachungsart oder kombinierte? Ja, und jetzt kommt natürlich
die Schlussfolgerung oder jetzt wird es spannend. Also das einzelne biometrische System ist nicht perfekt sicher. Es gibt auch immer einzelne Menschen, wo diese oder jene Biometrie einfach versagt. Also es gibt zum Beispiel Leute, denen können Sie gar nicht vernünftig Fingerabdrücke abnehmen, weil die Profillinien im Finger einfach entweder nicht ausgeprägt sind oder nicht tief genug, wie auch immer. Deswegen fangen viele Leute und viele Hersteller jetzt an zu sagen, wir kombinieren viele biometrische Systeme, was weiß ich, beispielsweise drei. Und wenn dann zwei sagen, lass passieren und nur ein sagt, weise zurück, dann lässt man die Leute durch. Und auf die Art kommt man damit klar, dass bis zu ein System sozusagen fälschlich abweist. Und man müsste mindestens zwei Systeme gleichzeitig überlisten, damit man unbefugt reinkommt. Also solche Systeme kann man bauen, das wird diskutiert. Ich meine, das ist ja auch genau das, was wir jetzt im Personalausweis, digitalen Personalausweis der zweiten Generation erleben. Also zum Passbild kommen jetzt noch zwei Fingerabdrücke hinein. Jetzt haben wir über die Sicherheit geredet der Biometrie und jetzt müssen wir noch ein bisschen reden, welche Sicherheitsprobleme werden denn durch Biometrie ausgelöst und welche Datenschutzprobleme gibt es dadurch. Also zunächst mal Sicherheitsprobleme, die durch Biometrie ausgelöst werden, ist, dass in dem Moment, wo ich jetzt die biometrische Messung standardisiere, und das muss ich natürlich, sonst können Maschinen damit nichts anfangen, im Gegensatz jetzt zu Menschen, die ja viel, viel flexibler sind, dann wird durch die Standardisierung natürlich auch klar, wie und in welcher Hinsicht muss ich jetzt biometrische Merkmale nachbilden, damit sie den Test bestehen. Das heißt also, ich nehme jetzt das Beispiel Fingerabdruck ab jetzt in unserer Diskussion, wenn ich einen Fingerabdruck bekomme von jemand, dann kann ich, wenn ich die Spezifikation des Systems kenne oder eine Versuchsanordnung habe, in der ich experimentieren kann, aus dem Fingerabdruck ein Negativ herstellen, dann, was weiß ich, mit irgendwelchen plastischen Massen, die erhärten, ausgießen und habe dann möglicherweise eine Attrappe, die von meinem Sensor als der authentische Fingerabdruck von jemand anders oder der authentische Finger von jemand anders erkannt wird. So etwas gibt's. Da gibt's schöne Videos vom Chaos Computer Club, von Kollegen im Internet, die sagen und zeigen, das geht. Da wurde auch vor 5 Jahren abgestritten, dass sowas ginge. Ich erinnere mich da noch an einen großen deutschen Hersteller, der behauptete, die Fingerabdrucksensoren, die ihr herstellen würden, wären absolut fälschungssicher. Naja, okay.
Ja. Es gibt aber auch solche Sensoren, die irgendwo, glaube ich, gucken, ob da Blut durchfließt.
Okay, und jetzt beginnt an der Stelle, so ist das immer bei Sicherheitstechnik, natürlich ein Wettrüsten. Jetzt möchte man Lebenderkennung einbauen. Und jetzt ist halt die Frage, naja, kann ich jetzt beispielsweise die Attrappe, die ich baue, so dünn machen, dass der Fingerabdruck des anderen, den ich unter meinen Finger geklebt habe, von den Profillinien genommen wird, aber die Lebenderkennung, die beispielsweise guckt, ob hinter der Haut Blut fließt, bitteschön mein Blut registriert. Da geht jetzt ein Wettrüsten los. Mhm. Und erstens mal muss man sehen, das geht los. Also das wird ja bisher eigentlich eher noch bestritten, dass das losgeht von den Leuten, die Pässe einführen wollen. Und man muss sich dann zweitens auch noch klar machen, wohin wird denn das führen? Also wenn ich momentan gucke, wie ist der Aufwand, jetzt beispielsweise jede Grenzstelle in der Bundesrepublik oder jede Polizeistreife mit solch einem Lesegerät auszustatten, da brauche ich Tausende.
Ein tolles Geschäft.
Ein tolles Geschäft. Ja. Wenn die Technik voranschreitet, muss ich das eigentlich alle 2 bis 5 Jahre machen. Und was ist der Aufwand für jemand, der jetzt Fingerabdrücke fälschen will? Der braucht ja eigentlich nur eine Maschine, mit der er das kann. Die steht dann vielleicht irgendwo im Ausland und produziert dort. Und insoweit ist der Aufwand für den Angreifer sehr viel geringer als für den Verteidiger, was bedeutet, dass das einfach keine sinnvolle Verteidigungsmaßnahme ist. Denn wenn ich mir beispielsweise anschaue, wie jämmerlich die Fortschritte sind, endlich mal digitalen Polizeifunk einzuführen, also dass da immer noch mit einer Technik gearbeitet wird, die 35 und älter, Jahre alt ist und älter, und mir dann heute erzählt wird, ja, Herr Fitzmann, wenn das mit den jetzigen Biometriesensoren nicht mehr gut genug geht, dann installieren wir da halt neue. Da fange ich nur an zu lachen. Also wenn die an der Grenze mal installiert sind, dann bleiben die 35 Jahre unverändert. Und selbst wenn sie die ersten paar Jahre noch gute Dienste leisten, ich bezweifle sehr, dass sie das nach 5 Jahren noch tun.
Also ist sehr zweifelhaft, dass eine solche Technik tatsächlich mehr Sicherheit bringt. Das ist das, was ich Ihrer Aussage entnehme. Und ich denke, vielleicht sollte man einen Test machen. Diejenigen Leute, die so etwas befürworten, denen sollte man anbieten, dass man an ihrer Haustür dieses System einbaut und keinen anderen Schlüssel mehr hat. Und wenn sie sich dann sicher fühlen, einmal, dass sie immer wieder reinkommen, egal ob es schneit oder regnet, ob sie besoffen sind oder was auch immer. Und zum anderen, dass kein anderer reinkommt, dann vertraue ich diesen Systemen auch.
Schöner Vergleich. Ja. Was die Leute jetzt sagen werden, ist, ja, das wollen wir doch gar nicht. Unser Grenzbeamter bleibt doch weiterhin im Dienst. Und meine Haustür gesichert mit noch so einem Bundesbeamten davor ist doch super.
Naja, gut.
Aber gut, aber das waren jetzt, wenn ich nochmal weitermachen darf, das waren jetzt die Sicherheitsprobleme. Jetzt hat einerseits von Biometrie, jetzt müssen wir noch ein bisschen reden, wie haben wir denn Sicherheitsprobleme durch Biometrie und was gibt es an Datenschutzproblemen? Also nehmen wir mal an, Biometrie wäre jetzt halbwegs sicher und Kriminelle würden auch denken, das ist jetzt sicher. Dann liegt Folgendes sehr nahe. Wenn ich etwas rauben will, was biometrisch gesichert ist, oder wenn ich mich irgendwo falsch ausgeben will, je nachdem, ob ich jetzt glaube, dass Lebenderkennung funktioniert oder nicht. Also nehmen wir an, sie funktioniert nicht gut, dann schneide ich jemand einen Finger ab. Brutal gesagt. Ist wohl, wenn man der Presse glauben kann, bereits passiert. Oder aber, wenn die Lebenderkennung jetzt richtig gut funktionieren würde, denke, das ist aber noch weit, weit weg, dann müsste ich halt jemand praktisch als Geisel mitnehmen, um in den Bereich zu kommen oder die Dinge auslösen zu können, die ich auslösen will. Und wenn man jetzt also das Beispiel nimmt, so ging es durch die Presse, S-Klasse Mercedes, Finger verloren, damit der Mercedes gestohlen werden konnte. Nehmen wir an, Lebenderkennung hätte funktioniert. Wäre es dann besser geworden? Ich bin keineswegs sicher. Nein. Man hätte dann den Inhaber des Autos mitgenommen. Ja. Und danach hätte der vermutlich gewusst, in welche Werkstatt dieser Wagen gefahren worden ist. Und das hätte ihnen vermutlich das Leben gekostet und damit nicht nur den Finger. Ja. Also ich denke, dass wenn man Biometrie hat und Biometrie ist leidlich sicher, dann braucht man an vielen Stellen einen Ausschaltknopf für die Biometrie. Also dann muss man eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich authentifiziere mich jetzt nochmal biometrisch und als nächsten Schritt schalte ich die Biometrie für immer ab. Nur das ist eine Chance, dann den Finger und das eigene Leben zu behalten. Also ich denke, also bei der Sicherheit und der Unsicherheit durch Biometrie, man muss immer mitdenken, falls es mal sicher wird, gibt
immer wieder werden wir gefragt, ob man denn auch Computer, vor allen Dingen Laptops, kaufen kann, auf denen schon Linux vorinstalliert ist, dass man es also nicht selbst installieren muss. Da gab es bei Dell eine Umfrage, die haben also ihre Kunden gefragt, haben gesagt, sag mal, was wünscht ihr euch denn so am meisten? Und da kam heraus, dass wohl sehr, sehr viele dieser Kunden gern Linux drauf hätten. Da hat man sich erst ein bisschen geziert und jetzt hat man wohl angekündigt, man wolle diesem Wunsch entsprechen und Linux da drauf bringen. Aber
ist es passiert, dann immer noch so schwer, das zu installieren?
Passiert ist noch nicht. Naja gut, auf Laptops ist etwas anders. Da weiß man nicht genau, was haben die für Chips drin, für einen Soundchip, für einen Grafikchip, für einen Bluetooth-Chip, für WLAN. Die Informationen kommen da nicht so flüssig und da ist es manchmal etwas schwieriger, erstmal die Informationen herauszubekommen, damit man dann die entsprechenden Treiber installieren kann. Und die andere Geschichte ist natürlich, wenn man es selbst drauf tut, da kann es einem passieren, wie es Zuhörern von uns passiert ist, die haben ein HP-Notebook gekauft, haben vorher gefragt, läuft da Linux drauf? Und da wurde dann gesagt, ja klar und natürlich und so weiter. Also hat man das Ding gekauft und Linux draufgeschoben und nach einiger Zeit hat die Tastatur gesponnen. Da ging die eine Taste nicht mehr an die nächste klemmte und da haben wir da angerufen und da haben die gesagt, schicken zur Reparatur ein. Da ist er zurückgekommen, wenn da Linux, ein anderes Betriebssystem drauf ist, als das Auslieferbetriebssystem, dann würde man das Ding nicht reparieren. Dann müsste erst wieder Windows draufgeschoben werden. Obwohl, und das ist das Blödsinnige an der Sache, HP zum Teil selbst Geräte mit Linux ausliefert.
Spinnen da auch die Tasten nach einer Zeit?
Oh, ich dachte, du wolltest sagen, spinnen die bei HP.
Nee, spinnen da auch die Tasten oder haben die ein besseres Linux dafür?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jemanden am Telefon, und zwar Herrn Werner Häuser von Xtops. Das ist eine Firma, die sich damit befasst, auf Notebooks und auf PDAs heißen, ja, ich sage immer Dattelcomputer dazu, auf PDAs Linux draufzubringen und diese Geräte zu vertreiben. Und Herr Häuser, ich glaube, dann gibt es auch Garantie von Ihnen dafür.
Ja, davon gibt es natürlich Garantie.
Spinnen die Tasten nicht?
Also, so einen Fall hatte ich bis jetzt noch nie. Tja. Ja, und da würden wir natürlich auch Garantie leisten.
Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Ist das schwer, Linux auf Notebooks zu installieren?
Manche Leute glauben inzwischen, dass es schwer ist, aber ich finde, eine Linux-Installation ist heutzutage kein Geheimnis mehr. Weder auf einem PC und auch nicht auf einem Laptop. Man muss allerdings ein bisschen Zeit mitbringen und auch in Teilen eine gewisse Frustrationstoleranz. Also man muss Zeit mitbringen und auch recherchieren im Internet, ja, aber gehen tut das. Zumindest die Hauptkomponenten, die kann jeder heutzutage installieren und konfigurieren und in Betrieb nehmen.
Aber offensichtlich ist es ja so, dass man Beratung benötigt. Und sind die Computer bei Ihnen dann teurer wegen der Beratung?
Ja, die Computer sind sicherlich teurer als bei einem sogenannten Kistenschieber, wo der einfach nur die Laptops durchreicht von seinem Großhändler an die Endkunden. Die Beratung ist das eine, aber die Installation, die kostet bei uns auch eine Zeit von etwa 2 bis 3 Tagen, weil wir immer die neuesten Komponenten installieren aus der Linux-Sicht und weil sich die Hardware natürlich auch ziemlich schnell wandelt und weil wir auch eine individuelle Konfiguration machen.
Das heißt, nee, kann nicht sein, dass Sie 2 bis 3 Tage brauchen, um Linux zu installieren. Da habe ich was verkehrt verstanden.
Die Installation selber, die machen wir in 2-3 Stunden, aber okay. Bis das Gerät dann so konfiguriert ist, dass wir es an den Kunden ausliefern mit seiner individuellen Konfiguration, dauert es doch etwa 2 bis 3 Tage.
Ach, das heißt, ich kann zu Ihnen kommen und kann sagen, pass auf, ich möchte gern dies und das und jenes noch auf Linux mit drauf installiert haben und das machen Sie dann auch?
Ja, also viele Kunden fragen zum Beispiel an, ob sie ein VMware draufgespielt haben können, neben einem Dual-Boot-System. Und das machen wir dann eben halt auch mit. Oder Sie wollen eine bestimmte Software, ein Renner, zum Beispiel Mathematica, mit installiert haben und das kommt dann mit da drauf.
Was sind das für Leute, die bei Ihnen kaufen, die sich für Linux jetzt da interessieren?
Ja, das sind zum einen professionelle Anwender, also Datenbankentwickler zum Beispiel oder Web-Applikationsentwickler. oder C-Programmierer, die natürlich mit einer Umgebung, wo sie dann gleich einen Apache-Webserver laufen haben oder eine Oracle-Datenbank oder eine MySQL-Datenbank ganz gut bedient sind, wenn sie das gleich auf dem nativen Betriebssystem machen können.
Und was machen die mit den PDAs? Für was benutzen sie?
Die PDAs, die werden auch gerne genommen von Leuten, die Programmierer sind, zum Beispiel die C-Programme dann auch mal in der Bahn, in der U-Bahn programmieren wollen, die nehmen solche PDAs. Oder Leute, die auch in unseren Zeiten immer noch Netzwerke zu Fuß administrieren müssen, also die es nicht übers Netzwerk können, sondern von Switch zu Switch laufen müssen über ein weites Gelände, keinen Laptop mitschleppen möchten, die nehmen PDA an
Linux. Wie sieht es denn eigentlich aus Ihrer Sicht? Ist die Installation von Linux auf Laptops schwieriger, als würde man jetzt neu Windows drauf installieren?
Das glaube ich nicht. Also auch die Installation von Windows, die kann ihre Tücken auf einem Laptop bergen. Ich bin natürlich nicht der Spezialist für Microsoft-Installationen auf Laptops, aber
Aber ich.
Eine Laptop-Hardware, die ist schon komplexer als auf einem Desktop. Da muss man zwei Sachen beachten. Man kann sich so einen Laptop ja nicht zusammenstellen nach seinen Wünschen, wie das beim Desktop-PC ist. Man kann also nicht in eine Liste gehen, eine Kompatibilitätsliste und sagen, hier, die und die Komponenten, die baue ich jetzt in meinem PC ein, weil die besonders Linux-kompatibel sind oder Microsoft-kompatibel und dann habe ich hinterher keine Probleme mit den Treibern. Bei einem Laptop muss man in der Regel nehmen, was da verbaut ist. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, so ein Laptop ist doch schon wesentlich komplexere Sache als ein Desktop-PC. Also da hat man zum Beispiel einen Akku drin, ein Desktop-PC ist kein Akku drin, den Akku möchte man für eine lange Laufzeit optimieren. Da ist ein WLAN-Chip drin, da ist ein Bluetooth-Chip drin, Infrarot-Chip drin. Ja. Also diese Sachen, die wollen erstmal konfiguriert sein und das wird sicherlich auch unter Microsoft-Betriebssystem seine Schwierigkeiten bieten.
Sind die Linux-Jünger schwierigere Kunden als die Fensterlen?
Ich kenne ja nur die Linux-Kunden, aber ich bin mit meinen Kunden eigentlich sehr zufrieden. Die machen am Anfang eine Menge Arbeit. Die wollen beraten werden. Die wollen beraten werden, welcher Laptop passt zu mir. Das ist ganz unabhängig von Linux. Und die wollen natürlich auch beraten werden und genau wissen, was funktioniert denn auf Linux und was nicht. Und was funktioniert nur teilweise. Die haben zum Beispiel oft den Wunsch, dass sie mit ihren Laptops Präsentationen machen, also den Laptop an Beamer anschließen können. Und dann wollen sie natürlich ganz genau wissen, funktioniert der Laptop am Beamer oder welche Tricks muss ich anwenden, damit das auf dem Beamer läuft. Aber wenn die Beratung einmal vorbei
ist... Ja, das ist bei Microsoft ja genauso.
Ja, ich glaube auch, die Probleme sind sehr ähnlich.
Okay, das war ganz interessant, da mal so ein bisschen was zu hören, wie das mit der Hardware aussieht bei Linux. Wir grüßen Sie nach Berlin. Pankow lese ich gerade hier.
Genau.
Und einen schönen Tag noch. Die Sonne scheint. Ist ja wunderbar.
Okay.
Das waren wieder jede Menge Neuigkeiten, denke ich, und mit Sicherheit auch interessant für den einen oder anderen. Was gibt es denn noch Neues?
Wir haben Mai. Sehr Interessantes in 14 Tagen oder ja, in 14 Tagen, ne?
Um 7
Uhr. Ja. Das ist dann schon die 51. Folge und dann machen wir was über Linux eine Stunde lang. Das ist Pfingstmontag zusammen mit Klaus Knopper. Wir haben ja auf der CeBIT festgestellt, mit dem kann man gut Sendungen machen.
Aber das ist die 48. und die Sondersendung ist die 51. Das wären ja dann 3 Wochen.
Ach so.
Gut. Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben. Also, Sondersendung.
Daumen hoch, zicke zack, hoi, 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 toi, toi, toi. Rucke zuck.
Er hat schon alles gesagt, also ich sage nur büpp.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Dieser Computer Club 2 wurde Ihnen von G-Data präsentiert. Das Softwarehaus aus Bochum ist auf Security spezialisiert und in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Mit Internet Security Total Care hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Im Handel erhältlich für Vista, XP und 2000 als Einzel- und Dreierlizenz. Lizenz.